Eine einflussreiche christliche US-Medienpersönlichkeit im 20. Jahrhundert, der auch römisch-katholischer Bischof in den USA war, sagte: Die moderne Menschheit macht so viel Lärm, weil sie die Stimme des Gewissens übertönen möchte. Sie hören Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Und ich freue mich, dass Sie die folgenden Gedanken zum zölibatären Leben, die Fulton John Sheen in seiner Autobiografie mit dem Titel »Unerschütterlich im Glauben« niedergeschrieben hat, mithören. Die Aufzeichnungen wollen Mut und Vertrauen zusprechen. Wer war Fulton John Sheen? Er ist am 8. Mai 1895 geboren und am 9. Dezember 1979 in New York nach Hause gerufen worden. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Fulton John Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung »Das Leben ist lebenswert« lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Das Time Magazine nannte ihn den ersten Teleevangelisten. Keineswegs nur Katholiken, auch Protestanten und Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften planten ihren Dienstagabend um die Sendung herum. Und was bekamen sie dann zu sehen? Fulton John Sheen im Bischofsgewand, eine Marienstatue, die unter dem Namen »Unsere liebe Frau vom Fernsehen« bekannt wurde. Wir wünschen Ihnen mit den Gedanken von Fulton John Sheen zum Thema zölibatäres Leben ein hörendes Herz mit geistlichem Gewinn. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus. In seiner Autobiografie mit dem Titel »Unerschütterlich im Glauben« widmete er sich in einem Kapitel das zölibatäre Leben. Viel Freude und geistlichen Gewinn. Die Libido, der Geschlechtstrieb, ist einer der mächtigsten Triebe des Menschen. Eines der großen Versagen einiger Arten der Sexualaufklärung ist die Annahme, dass Kinder, wenn sie die üblen Folgen kennenlernen, die sich aus Exzessen vergeben, später den leichtsinnigen Gebrauch ihrer Libido vermeiden werden. Das trifft nicht zu. Kein Sterblicher wird, wenn er an einer Tür die Aufschrift »Typhus« sieht, den Drang verspüren, die Tür aufzubrechen, um mit der Krankheit in Kontakt zu kommen. Wenn allerdings das Wort Sex an einer Tür geschrieben ist, gibt es einen Drang, die Schranken niederzureißen. Die Libido hat einen sehr viel allgemeineren Zweck, als häufig angenommen wird. Es geht nicht nur um Vergnügen, nicht nur um Fortpflanzung, und sie ist auch nicht nur ein Mittel zur Verstärkung der Einheit von Mann und Frau. Sie hat auch ein Machtpotenzial. Der Geschlechtstrieb kann sich verwandeln. Carbon kann entweder zu Feuer oder zu einem Diamanten werden. Die Libido kann vorausgabt oder gehegt werden. Sie kann außerhalb von sich selbst Einheit mit einer anderen Person suchen. Doch sie kann auch Einheit mit einer anderen Person in sich selbst suchen, nämlich mit Gott. Die Seele ist nicht ganz Herr ihrer selbst, wenn sie von außen umworben, getrieben, angezogen und überwältigt wird. C.G. Jung schrieb: Geistige Umwandlung bedeutet immer, dass die sonst an die Sexualität vergeudete Libidosumme zurückgehalten wird. Die Erfahrung zeigt, wenn die Libidosumme so zurückgehalten wird, fließt ein Teil davon in die geistige Ausdruckssphäre, während der Rest ins Unbewusste sinkt. Mit anderen Worten, wenn der Geschlechtstrieb von einem äußeren Objekt abgezogen wird und ins Unbewusste absinkt, dann tritt die Seele in eine direktere Kommunikation mit Gott. Deshalb ist der Zölibat also nicht lediglich der Verzicht auf die Person, die außerhalb der eigenen Person existiert, sondern darüber hinaus ein Konzentrieren auf die innere Person. Gott ist nicht draußen, er ist in uns, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Der Zölibat ist ein Umformer, der eine innere Energie vervielfacht, damit die Seele ganz und gar auf Christus gerichtet bleibt, der in ihr lebt. Unzüchtige Personen glauben nicht daran, dass irgendjemand als Zölibatär leben kann. Sie projizieren ihre eigene Erotik auf alle anderen. Andererseits sind die zölibatär lebenden Personen die einzigen, die die Schwachheit der Unzüchtigen verstehen. Wir Priester, die wir unsere Keuschheitsgelübde nie gebrochen haben, werden häufig in der Öffentlichkeit angegriffen. Für sie ist das einfach. Sie werden nicht in Versuchung geführt, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Zölibatär wird wahrscheinlich stärker in Versuchung geführt als jeder andere. Der Apfel auf der anderen Seite des Zauns scheint süßer zu sein. Wer kennt die Gegenwehr besser, die ein Außenstürmer oder ein Mittelstürmer oder ein Spieler, der einen Mann in einem Fußballspiel decken muss? Der Spieler oder der Zuschauer? Wer kennt die Stärke des Windes? Derjenige, der davon umgeblasen wird, oder derjenige, der ihn aushalten und ihm widerstehen kann? Glauben Sie mir, es gibt vielfältige und intensive Versuchungen, das Keuschheitsgelübde zu brechen. In der Einsamkeit geschieht es schnell, dass die Fantasie sich in den Gedanken flüchtet. Isabel versteht mich. Wenn ein Zölibatär sein Gelübde bricht und sich auf eine Isabel einlässt, dann werden von ihm häufig dieselben Werte gefordert, die zuvor bereits sein Priestertum geprägt hatten und die ihn, wäre er seinen priesterlichen Aufgaben treu geblieben, als Zölibatär hätten glücklich machen können. Wenn Erotomani die Kommunikationsmittel beherrscht und Geselligkeit frei verfügbar ist, dann geschieht es schnell, dass aus Funken Flammen werden und dass die Liebe als Tugend sich in die Liebe einer tugendhaften Person verwandelt. die sich auf eine bestimmte Person bezieht. Wenn ein Priester beliebt oder bekannt ist, dann ist es Aufrechterhalten einer Liebesbeziehung mit der unsichtbaren Liebe zu Christus ein echter Kampf. Schon die leichteste Verletzung des Weihbundes verursacht innere Leiden. Das mag daran liegen, dass Leib und Seele, so wie der heilige Paulus es beschreibt, sehr eng miteinander verbunden ist. Für die Sünde des Hochmuts empfindet man sicherlich weniger Gewissensbisse als für ein unkeusches Verlangen. Die Heilige Schrift gebietet deshalb: Betrübt nicht den Heiligen Geist. Ein Priester empfindet die Sünde entsprechend ihrer wahren Natur. Es geht nicht nur um das Übertreten eines Gesetzes. Keiner, der die Geschwindigkeitsgrenze überschreitet, wird sich, nachdem er sein Auto in der Garage geparkt hat, über das Steuerrad beugen und einen Akt der Reue vollziehen. Wenn wir jedoch der Liebe Christi in der Seele auf irgendeine Art untreu werden und unsere Rolle als seine Gesandten herabsetzen, dann wissen wir, dass Sünde bedeutet, jemandem weh zu tun, den wir lieben. Stellen Sie sich zwei Männer vor, die zwei kratzbürstige Frauen heiraten. Der eine Mann war zuvor mit einer liebevollen, schönen Frau verheiratet, die gestorben ist. Der andere Mann war zuvor noch nicht verheiratet gewesen. Wer leidet mehr unter der kratzbürstigen Frau? Sicher derjenige, der zuvor eine bessere Liebe erfahren hatte. Dasselbe geschieht mit uns. Wir fühlen uns gepeinigt, unbehaglich und traurig, nicht weil wir gegen ein Kirchengesetz verstoßen hätten, das kommt uns überhaupt nicht in den Sinn, sondern weil wir die allerbeste Liebe verraten haben. Wenn ich eine biblische Szene auswählen müsste, die den Kampf am besten abbildet, der sich in der Seele eines Priesters abspielt, dann wäre es diejenige der geistigen Erfahrung Jakobs. Als er ein junger Mann war, hatte er die Vision von der Leiter, den Traum von Gottes Herrlichkeit und seines Schutzes, obwohl er eine Art Handel mit Gott abgeschlossen hatte. So viele von uns beginnen ihren priesterlichen Lebensweg auf grünen Weiden, in Frieden und Freude. 20 Jahre später hat sich das Leben verändert, so wie Jakob Esau begegnet war. Einige geraten während ihrer ersten Jahre im priesterlichen Dienst in eine geistige Krise, andere, sei es auch Schwäche oder aufgrund von Charakterfehlern, erst in höherem Alter. Jakob kämpfte mit jemandem. Er kannte den Gegner nicht, er wusste nur, dass sein Gegenüber, mit dem er sich auseinandersetzen musste, einen persönlichen Willen hatte. Nach einiger Zeit zeichneten sich die Gegner im Morgenlicht deutlicher ab. Der himmlische Ringer verletzte schließlich den Nerv an Jakobs Hüfte. Daraufhin veränderte der Kampf sein Wesen. Die Kraft wich dem Flehen, indem Jakob den Unbekannten bat, nicht vorzugehen, ohne vorher von ihm gesegnet zu werden. So tritt auch Christus selbst in unserem Leben als unser Gegner auf, in der dunklen Nacht der Seele, in welcher wir wegen dem, was geschehen ist, zutiefst beschämt sind. Während wir mit dem großen Gegner in uns ringen, schrecken wir vor seinem Angesicht zurück und lassen beschämt den Kopf hängen. Wir hadern mit uns selbst und hadern mit ihm. Wir stochen in der Dunkelheit herum und vergessen, dass er selbst noch in der Dunkelheit mit uns ringt und uns bittet, zurückzukehren. Wenn das Gewissen des Priesters mit sich kämpft, geschieht das immer in der Gestalt Christi. Er begegnet uns in unseren stillen Stunden. Er spricht zu uns inmitten des Lärms. Er konfrontiert uns mit dem Anblick dessen, was aus uns hätte werden können. Der Geist begehrt gegen das Fleisch auf und das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Es geht nicht so sehr um das Falsche, das wir begangen haben, sondern vielmehr darum, wie sehr wir das Bild beschmutzt haben. Das Gewissen ist am kostbarsten, wenn es verletzt. C.S. Lewis sagte, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind ein Megafon, die taube Welt aufzuwecken. Es ist die Stimme Gottes, die zu Beginn der Menschheit Adam gefragt hatte, wo bist du? Er weist auf künftige Möglichkeiten hin. Er fordert uns auf, unser schmutziges Gewand anzuschauen, und er gebietet uns, neue Gewänder anzulegen, wie die aus Babylon zurückgekehrten Priester. Die Einhaltung des Zölibats ist eine lebenslange Arbeit, was teilweise an der Schwäche der menschlichen Natur liegt. Die beiden großen Tragödien des Lebens bestehen darin, dass wir bekommen, was wir wollen, und dass wir nicht bekommen, was wir wollen. Vögel in den Käfigen wollen nach draußen, und die Vögel, die außerhalb des Käfigs sind, wollen hinein. Über Liebe zu reden ist nie dasselbe wie zu lieben. Über Zwiebeln zu reden führt nicht dazu, dass unsere Augen tränen. Wenn die dreifache Kausalität der menschlichen Seele fehlgeleitet wird, erzeugt dies eine Leere, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Es ist eine Erfahrung, die jeder Priester macht und sicherlich auch meine eigene, dass es am schwierigsten ist, solche Seelen zurück zu Christus zu bringen, die Sünden des Stolzen und Eigenwillens begangen haben, denn Stolz bläht sich auf. Und es ist eine immense Aufgabe, Seelen zu Christus zurückzubringen, die habgierig und geizig geworden sind, denn Geld ist eine Art ökonomische Garantie für Unsterblichkeit. Seht her, wie viel ich besitze. Meine Vorratsspeicher sind gefüllt. Der Zölibat wird am besten aufrechterhalten und am besten verstanden, wenn man ihn im Sinne Christi sieht. Wir Priester ahmen ihn nach. Wir tragen ein Kreuz, um sein Erlösungswerk fortzuführen, und jeder Verstoß gegen den Zölibat wird von jedem guten Priester immer als eine Verletzung verstanden, die er Christus zufügt. Ein Ehemann würde nie sagen, ich weiß, ich habe meiner Frau ein blaues Auge verpasst, ihr die Nase blutig geschlagen, sie verprügelt, aber ich habe sie nicht ins Ohr gebissen. Wenn der Ehemann seine Frau wirklich liebt, wird er nicht damit beginnen, Unterscheidungen in den Verletzungen zu treffen, die er ihr zugefügt hat. Und so sucht ein Priester in seiner Beziehung zu Christus nicht nach Details, die belegen, wie sehr er ihn verletzt hat, da die kleinste Übertretung uns wehtut, weil wir ihm wehgetan haben. Wenn ich zu der neuen Menschheit gehöre, die ursprünglich von einer Jungfrau geboren wurde, warum sollte ich dann nicht ausschließlich für den Herrn und Meister leben? Ich hatte nie das Gefühl, auf Liebe verzichten zu müssen, als ich Keuschheit gelobte. Ich wählte lediglich eine höhere Form der Liebe. Wenn jemand die Meinung vertritt, der Zölibat sei für Priester psychologisch schädlich, dann sollte er einmal ein Zusammensein von Priestern erleben. Ich bin sicher, dass es unter den Priestern mehr Humor gibt als in jeder anderen Organisation oder Berufsgruppe. Je mehr wir Christus lieben, desto einfacher ist es, ihm allein zu gehören. Woher weiß ich, dass ich in Lumpen gekleidet bin, indem ich seine Schönheit in der Stola und dem Messgewand seines Priestertums erkenne? Woher weiß ich, dass jeder Teich, aus dem ich getrunken habe, abgestandenes Wasser enthalten hat? Weil ich den Strom frischen Wassers sehe, der aus seiner Seite fließt. Deshalb geht die Reise eines Priesterlebens nicht auf Sumpf und Morast zu, sondern auf das Meer der Liebe. Ich entdecke sämtliche Misstöne in meinem Leben, wenn ich den Klang seiner Stimme vernehme. Er nimmt mich in seine Arme und mir wird meine tiefe Reue bewusst. Ich dürste nach seinen Wassern. Ich hungere nach dem Anblick seines eucharistischen Mannas. Und vor seinem Lächeln weine ich. Ich verabscheue mich wegen seiner Liebe. Seine Barmherzigkeit weckt Reue in mir. Wir haben zwar Engel, die uns beschützen, aber sie richten uns nicht. Nur die vollkommene Güte wird über uns richten, und darin liegt unsere Hoffnung. Und dies rettet uns. Deshalb vertraue ich auf seine Barmherzigkeit, und ich liebe ihn mehr als alles andere. Nie kann ich ihm genug dafür danken, dass er mir die Gnade des Priestertums gewährt hat. Ich habe dieses Amt mit einem tiefen Gefühl der Unwürdigkeit angetreten. Ich werde es mit einem noch tieferen Gefühl der Unwürdigkeit beenden, und obwohl ich in Lumpen gekleidet komme, weiß ich, dass der verlorene Sohn mit dem Gewand der Rechtschaffenheit bekleidet wurde. Gedanken zum zölibatären Leben, niedergeschrieben in der Autobiografie mit dem Titel Unerschütterlich im Glauben von Fulton John Sheen. Fulton John Sheen war als Bischof mehr als nur ein tennisbegeisterter TV-Star. Er galt auch als Seelsorger mit einem Gespür für die Armen vor der eigenen Tür wie in der Welt. In den 50er Jahren, von einigen noch als Kommunistenfresser gefeiert, machte er sich Feinde in der eigenen Kirche wie auch in der Regierung. Und dies vor allem, als er Präsident Lyndon B. Johnson zum sofortigen Rückzug aus dem Vietnamkrieg aufforderte. Sein metropolitaner Erzbischof Kardinal Francis Bellman von New York, der die Waffen für den Krieg gesegnet hatte, war von dieser Aufforderung nicht begeistert. 1969, mit 74 Jahren, verzichtete Fulton Sheen auf sein Leitungsamt als Bischof. In der Öffentlichkeit blieb der zum Titularerzbischof Ernannte bis zu seinem Tod im Dezember 1979. So verabschiede ich mich bei Ihnen mit einem Zitat von Fulton John Sheen. Gegen ein schlechtes Gewissen helfen keine Pillen. Pürzi Gott, Iri Andrea Marti.